Hallo, schön, dass ich mal wieder da sein darf. Ist schon ein bisschen länger her. Ihr könnt schon mal Johannes 12 aufschlagen. Das ist ein paar Verse aus Johannes Kapitel 12. Johannes 12, 23 bis 28. Ich lese mal die Verse. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht wird. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Das haben wir heute auch gesungen. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Jetzt ist meine Seele bestürzt. Und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Doch darum bin ich ja in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme aus dem Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wieder verherrlichen. Sterben um zu leben, das ist das Thema heute. Und das passt ganz gut zu dem Lied, dass wir ihm folgen. Weil wenn wir ihm folgen, dann werden wir ein Stück weit unsere Wege und unsere Ziele aufgeben. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Ich möchte erstmal diesen Vers genauer anschauen und das Weizenkorn betrachten. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Und wenn es nicht stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, dann bringt es viel Frucht. Das Weizenkorn steht hier für Jesus. Jesus im Angesicht des Todes. Darum sagt er auch in Vers 27, jetzt ist meine Seele bestürzt. Und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde, doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Der heilige, reine Gott kommt mit all unseren ekelhaften Sünden in Kontakt. Er trägt unsere Sünde an seinem Leib, an das Kreuz. Er nimmt den ganzen Zorn Gottes und die Strafe auf sich. Er kämpft gegen die Mächte und Dämonen der Finsternis. Er trägt die Verachtung der Menschen und er leidet unmenschliches körperliches Leid und stirbt den Tod eines Verbrechers. Darum ist Jesus bestürzt, weil er sieht das alles vor sich. Aber wie passt dazu, Vater, verherrliche deinen Namen? Ich bete darum, dass dein Name verherrlicht wird, dass dein Wille geschieht, wenn es mich auch mein Leben kostet. Und dann verherrlicht mein Leben Gott. Dann verherrliche ich mit meinem Leben Gott, wenn ich es für ihn hingebe. Und hier ist schon der Gedanke enthalten, dass wenn wir das Leben, wie wir es uns vorstellen, aufgeben, dadurch Gott verherrlicht wird. Was sagt das Samenkorn, wenn es unter die Erde kommt, wenn es sprechen könnte? Oh nein, ich gehe unter, hier, ich ersticke hier unten. Hier ist gar keine Luft mehr. All die verborgenen Potenziale göttlichen Lebens, die in dem Samenkorn schlummern, die können erst herauskommen, wenn es stirbt. Und dann explodiert es. Dann explodiert das Leben. Aber es muss erst sterben. So haben wir auch gar keine Ahnung, was in uns für göttliches Potenzial steckt, solange wir nicht sterben. Wir wissen nicht, was Gott durch unser Leben machen könnte, wenn wir nicht sterben. Bist du bereit zu sagen, mir ist nur wichtig, was Gott will? Und wenn dir nur wichtig ist, was Gott will, dann verherrlichst du Gott. Jetzt zu der vielen Frucht. Die viele Frucht spricht von der Auferstehung, von der Auferstehung unseres Herrn. Und wir sind diese Frucht, seine Auferstehung. Wir sind diese ganzen kleinen Körnchen. Wir sind jetzt in der gleichen Art wie Jesus. Wir haben göttliche Natur empfangen. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und wir sollen den gleichen Weg beschreiten wie er. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Die Frucht des Apfelbaums ist nicht der Apfel, sondern der Apfelbaum. Bist du ein Apfelbaum? Bringst du wieder viele Früchte hervor? Hast du Jünger, die dir nachfolgen, denen du das Leben weitergibst? Oder bist du ein Apfel? Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Die Frage ist, wo ist Jesus am Wirken? In deinem Leben, in deinem Wirkungskreis. Wo ist er am Wirken? Wo ist Jesus aktiv? Das können wir sehen. Wenn wir beten und uns vor den Thron hinknien und überlegen, wenn wir beobachten, wo der Heilige Geist weht, dann können wir sehen, wo er weht und wo er wirkt. Und da sollen auch wir sein. Oft machen wir es andersrum und sagen, Herr, ich habe diese Pläne, ich möchte dort sein. Komm mit mir mit. Aber wir sollen mit ihm mitkommen, dort, wo er ist. Wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wir hören oft diese Begriffe wie Leben und die Welt und ewiges Leben. Aber was bedeutet das, so ein bisschen kananäische Begriffe, so christendeutsch? Aber was bedeuten sie wirklich? Schauen wir uns mal an, das Leben in dieser Welt. Was heißt in dieser Welt? Die Welt heißt Kosmos auf Griechisch. Ordnung. Die Welt, Weltall, Erde, Menschheit. Und im Vers 31 können wir auch noch ein bisschen was sehen, was uns da ein bisschen Aufschluss gibt, was die Welt eigentlich ist. Da kommt die Welt nochmal vor. Jetzt ist das Gericht dieser Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen. Also diese Welt hat einen Fürsten, hat einen Herrscher. Es ist sein Reich, diese Welt hier ist sein Reich, es ist das Reich des Satans. Und dem gegenüber steht das Reich Gottes, dort wo wir zu Hause sind, das was unser Leben erfüllt, das worin wir leben, das wo unser Herr regiert. In Kolosser 1, Vers 13 lesen wir, das ist mein Bekehrungsvers, er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis. Ich komme aus dem okkulten Hintergrund und war mit Satan unterwegs und mit seinen Dämonen und ich war in der Macht der Finsternis gebunden. Und mir hat jemand diesen Vers vorgelesen und hat gesagt, Satan ist der Herr dieser Welt. Und da habe ich gesagt, ja, den kenne ich. Und er hat weitergelesen und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und er hat gesagt, es gibt noch ein anderes Reich. Und da ist Jesus der König. Ja, den kenne ich auch. Und er sagt, das ist der gute König. Und ich konnte nur sagen, ja, ich weiß. Also, mir ist es wie Schuppen vor den Augen gefallen. Wo bin ich eigentlich unterwegs? Es gibt zwei Reiche. Johannes 12, Vers 35 steht, wandelt, während ihr das Licht habt, damit nicht Finsternis euch ergreift. Und wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Und ich war gefangen in der Finsternis. Hier ist von einer physischen Gefangenheit die Rede, ergriffen. Das ist der Machtbereich Satans. Und der Fürst dieser Welt sagt, das ist, wenn man so will, seine Regierungserklärung, es gibt keinen Gott. Gott hat keinen Plan und es gibt kein zukünftiges Erbe und diese Welt ist alles, was es gibt. Essen, Trinken, Heiraten, Fußball. So prägt Satan das Denken dieser Welt. Das ist weltliches Denken. Ein Denksystem. Eine Art zu denken. Und das prägt unser Menschenbild, das prägt unser Gottesbild, unsere Weltanschauung. So verstehen wir alles um uns herum. So werden wir geboren. Da hinein werden wir geboren. Und dem sind wir 24 Stunden, 7 Tage die Woche ausgesetzt. Und durch die Sünde darin versklavt und kennen auch gar nichts anderes. Solange, bis Jesus in unser Leben hineinkommt. Das ist die Welt. Wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Und jetzt schauen wir uns an, was das Leben ist, unser Leben in dieser Welt. Wer sein Leben in dieser Welt hasst. Leben heißt auf Griechisch Psyche. Das ist unser irdisches Leben, unsere Seele. Da bildete der Herr Gott den Menschen und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Die Seele, unsere Seele ist der Sitz des Lebens, unsere Empfindungen, unser Verlangen. Unsere Pläne, unsere Ziele, unsere Ansprüche, unsere Erwartungen, unsere Lüste, unsere Wünsche, unsere Gewohnheiten, das ist unser Leben, das ist unsere Seele. Wer sein Leben in dieser Welt hasst, und jetzt verbindet der Text unsere Seele, unser Leben mit der Welt. Unser Leben in der Welt, unsere Pläne sind davon geprägt, es gibt keinen Gott. Unsere Ziele, Gott hat keinen Plan. Unsere Ansprüche, es gibt kein zukünftiges Erbe. Unsere Erwartungen, diese Welt ist alles, was es gibt. Lüste, Wünsche und Gewohnheiten, Essen, Trinken, Heiraten, Fußball. Und so sind wir gefangen. Versklavt in dem Denken dieser Welt. Wir sind Sklaven der Sünde. So werden wir geboren und werden in diese ganzen Gedankenwelt mit hineingenommen. Und davon möchte Jesus uns befreien, uns herausreißen, uns herauslösen. Und das geht nur, indem wir das Leben in dieser Welt hassen. Das ist unser Anteil. Aber wie geht es, das Leben in dieser Welt zu hassen? Was heißt es, hassen? Beim Lieben und beim Hassen in diesem Kontext geht es nicht um ein Gefühl, sondern um eine Wahl. Hassen heißt ablehnen, diese gottlose Welt ablehnen, das Denken dieses Lebens ablehnen, das System Satans ablehnen. Darum geht es hier. Und so müssen wir uns entscheiden. Wollen wir in der Welt leben oder im Reich Gottes? Wo stehst du? Machen wir einen Selbsttest. Die Welt sagt, es gibt keinen Gott. Jesus sagt, ich bin Gott. Jesus ist jetzt mein Herr und mein Gott. Ich mache nicht mehr, was ich will, sondern ich mache, was er will. Wer hat die Kontrolle über mein Leben? Haben Gottes Ziele Vorrang? Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und der Rest wird euch hinzugefügt werden? Wie sind deine Prioritäten? Was bestimmen deine Ziele? In der Arbeit? In der Familie? Was sind deine Lebensziele? Wie sieht dein 5-Jahres-Plan aus? Wovon ist er geprägt? Von unseren Zielen oder von den Zielen Gottes, die er uns gibt? Drücken wir Gott unsere Ziele auf? Da gibt es eine Geschichte von einer China-Missionarin, die 10 Jahre eine Bibelschule gemacht hat. Und sie hat Gott eine Bedingung gestellt und sie hat gesagt, ich kann nicht in dieses Land reisen, wenn ich keinen Mann habe. Ich gebe mein ganzes Leben für dich. Und sie hat die Bibelschule 10 Jahre lang gemacht, die Vorbereitungssprache gelernt. Und am Abend ihres Abschlusses sagt sie, Gott, wo ist mein Mann? Und sie brach in ihrem Zimmer zusammen und hat verstanden, sie hat letztlich ihre ganze Lebensplanung auf selbstsüchtigen Zielen aufgebaut. Sie wollte sich selbst verwirklichen und hat es in christliches Gewand gepackt. Sie hat gemerkt, sie wollte eigentlich nur einen Mann. Dann sitzen wir immer noch auf dem Thron und hassen nicht das Leben in dieser Welt. Unsere Pläne. Gott hat keinen Plan, sagt diese Welt. Aber Jesus' Plan ist, dass wir wiedergeboren werden, dass wir ihm nachfolgen und dass wir seine Zeugen sind in dieser Welt. Er möchte uns bei sich haben. Er möchte mit uns unterwegs sein. Und dafür hat er den Höchstpreis bezahlt. Und er möchte jetzt mit uns durchs Leben gehen. Er hat keinen Plan für uns, sondern er ist der Plan für uns. Und alles, was er möchte und was er denkt und was er will, das ist unser Plan. So gesehen haben wir eigentlich auch keinen Plan, solange nicht der Herr uns das aufzeigt, was unser Plan ist. Unsere Erwartungen, die Welt sagt, es gibt kein zukünftiges Erbe. Aber die Schrift sagt, wir haben eine lebendige Hoffnung. Wie sieht es aus mit unserer lebendigen Hoffnung? Wie weit ist unser Leben von dieser lebendigen Hoffnung, von unserer Zukunft in der Ewigkeit geprägt? Wir haben eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Wir haben Antworten auf die großen Fragen des Lebens. Wir wissen, wo wir herkommen und wo wir hingehen. Wir wissen den Sinn des Lebens. Worauf beziehen sich deine Erwartungen, deine Wünsche und deine Hoffnungen? Wovon träumst du? Woran denkst du, wenn du morgens als erstes aufwachst? Und was ist dein letzter Gedanke, bevor du abends einschläfst? Das sind deine Erwartungen. Was hält dich nachts wach? Werden deine alltäglichen Sorgen und Nöte von der Ewigkeitsperspektive her ins rechte Licht gerückt? Unsere Ansprüche, diese Welt sagt, diese Welt ist alles, was es gibt. Paulus sagt, Ich halte es alles für Dreck. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, willen. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne. Versuche ich noch alles aus diesem Leben herauszuholen? Koste es, was es wolle? Das ist der Lebensstil dieser Welt. Oder sage ich mit Paulus, geben ist seliger als nehmen. Wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft und es ist sehr schwer, sich diesen Einflüssen zu widersetzen. Überwinde ich die Versuchung, den Ansprüchen von anderen Menschen gerecht zu werden, anstatt den Ansprüchen von Jesus? Bin ich zufrieden und dankbar mit dem, was der Herr mir gegeben hat? Im 3. Jahrhundert hat Konstantin den christlichen Glauben, unseren Glauben, zur Staatsreligion gemacht. Vorher mussten die Menschen missioniert werden, um aus der Welt herausgerufen zu werden. Ekklesia heißt die herausgerufene Gemeinde. Aber mit der Staatskirche endete diese Idee, dass die Menschen gerettet werden müssen, weil sie waren ja jetzt in den Staat hineingeboren und die Kirche hineingeboren. Und so wurde die Kirche Teil dieser Welt, Teil dieses Systems. Und wenn wir heute mit Menschen aus der Staatskirche sprechen, sagen sie ja, ich muss doch nicht gerettet werden, ich bin doch schon gerettet. Ich bin ja schon quasi mit der Babyzwangsbefeuchtung in der Kirche drin. Und damit bin ich gerettet. Das ist doch, was willst du mich retten? Das ist ein Problem. Aber nur weil ich in die Kirche gehe, bin ich noch nicht gerettet. Und nur weil ich in die christliche Gemeinde gehe, bin ich noch kein Christ. Und nur weil ich in der Garage schlafe, bin ich noch kein Auto. Oder? Wie kann ich herausfinden, ob ich von der Welt bin? Wenn ihr von der Welt wäret, so würde die Welt das ihre lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch diese Welt. Wenn wir Ablehnung bekommen, wenn wir verachtet werden, wenn wir für dumm erklärt werden und ignorant und aus der Zeit gefallen, wenn wir vielleicht sogar angespuckt werden, wenn schlecht über uns geredet wird, dann könnte das ein Zeichen dafür sein, dass wir von der Welt gehasst werden und nicht mehr in der Welt sind. Die Welt sagt, Essen, Trinken, Heiraten, Fußball, das ist alles. Und unsere Lüste, unsere Wünsche und unsere Gewohnheiten. Ich war mal im Fußballstadion, ein Kumpel hat mich mitgenommen und ich habe gedacht, das ist ja wie ein Gottesdienst hier. Der Stadionsprecher ist der Prediger und es wird eigentlich nur Worship gesungen die ganze Zeit, Anbetungslieder für den Verein und es wird zu dem Fußballgott gebetet. Das ist wie ein Gottesdienst. Ja? Und manche Leute gehen ins Einkaufszentrum, als wäre es ein Shoppingtempel in einem Europark. Volle Taschen und leere Herzen. Sie versuchen irgendwie ihr Herz aufzufüllen und kaufen sich ein Produkt. 3 Minuten sind sie happy und dann merken sie, oh, mein Herz ist wie eine Sanduhr, alles wieder weg. Wie viel Zeit verbringen wir vorm Fernseher, vorm Handy, Social Media, Spiele und beugen unser Haupt vor den Medien? Sport, Fitnessstudio. Wir machen unseren Leib, der ein Tempel Gottes ist, zu einem Anbetungstempel und beten den Leib an. Ich will nicht sagen, dass wir nicht einkaufen müssen und dass wir nicht mal ein Fußballspiel schauen und dass wir nicht mal Sport machen. Aber wenn wir die Arbeit so hart betreiben, dass uns alles andere eigentlich egal ist, unsere Familie, unsere Frau, unser Dienst und Gott, und wir Workaholics werden und die Karriere unser Plan ist, dann müssen wir uns fragen, wo ist Gott in unserem Leben? Und ich habe all das schon durch. Aber das ist nicht das Leben, für das Gott uns berufen hat. Wie kann ich jetzt also so leben? Wie kann ich jetzt mein Leben in dieser Welt hassen. Ich schaffe es nicht, so zu leben, denkst du vielleicht. Und das hört sich jetzt irgendwie so an, Holger, du predigst Werksgerechtigkeit. Aber interessant, unser Text ruft uns nicht dazu auf, etwas zu tun. Sondern er sagt, wir sollen was nicht mehr tun. Wir sollen dieses Leben hassen. Es geht nicht um Werke, wir sollen es nicht mehr tun. Wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Es geht um Umkehr, die Welt zu hassen, der Welt zu sterben, tot für die Sünde zu sein, um eine Sinnesänderung, Glauben und Buße. Die Entscheidung ist, das Leben in dieser Welt zu hassen. Also nicht das Leben oder unsere Seele an sich, wir sollen nicht uns selber hassen, sondern wir sollen die Art von Leben in dieser Welt hassen. Den Einfluss und das Denken, die Versuchungen. So auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Wie kann ich der Welt sterben? Liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist, sagt 1. Johannes. Und Jakobus, die Freundschaft der Welt ist Feindschaft gegen Gott. Das sind ernste Worte. 1. Johannes 2,15 und Jakobus 4,4, wer es nachschlagen möchte. Wer sein Leben liebt, verliert es, und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Und das ist die Aussicht, die uns dieser Text stellt. Ewiges Leben. Ewiges Leben nicht nur in einer zeitlichen Achse, sondern in einer Tiefe, einem Tiefgang. Ewige Fülle von Leben. Ein erfülltes Leben, mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wo der Heilige Geist in unserem Leben regiert und wir frei sind von diesen ganzen Süchten und Sehnsüchten und Versuchungen. Wir können nie ganz ohne Sünde leben, um das geht es nicht, aber wo wir eine Befreiung erleben und wo der Herr uns erfüllt und sein Leben in uns stattfindet. Wo wir merken, der Herr wirkt durch mich. Wo Menschen zu uns sagen, hey, du bist so erfüllt mit dem Heiligen Geist, das ist wie wenn Gott zu mir reden würde. Das ist das, was ich erleben möchte. Ich möchte nicht, dass ich rede, sondern dass der Heilige Geist redet, und das geht nur, wenn ich nicht mehr da bin. Ich muss aus dem Weg, damit der Heilige Geist mich erfüllen kann und reden kann und wirken kann, damit ich ihn erleben kann. Ich bin mit Christus gekreuzigt, Galater 2,19. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Okay, das ist so theologisch. Christus lebt in mir. Was soll das eigentlich bedeuten? Wie funktioniert das? Stell dir vor, deine Mutter ist Messi. Sie hat eine Sammelsucht. Sie kann nicht anders. Das ist eine Krankheit. Und ihre ganze Wohnung ist vollgestopft mit irgendeinem, aus deiner Sicht, Müll. Für sie sind das natürlich alles wertvolle Erinnerungsstücke. Aber alles voll. Eines Tages kommt deine Mutter zu dir und sagt, Holger, ich bin krank. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich muss bei dir einziehen. Dann sagst du natürlich, eine Bedingung, dein Müll bleibt draußen. Dann sagt sie, nur über meine Leiche. Okay, komm rein. Deine ganze Bude, dein komplettes Haus, jede Ritze vom Keller bis zum Dach ist voller Müll. Alles voller Müll von deiner Mutter. Ein Jahr später, deine Mutter stirbt. Das Erste, was du machst nach der Beerdigung, ist was? Den ganzen Müll rausschmeißen. Alles, jede Ritze unterm Bett. Du machst den Schrank auf und es kommt dir alles entgegen. Und du bestellst dir als allererstes den größten Container, den du kriegen kannst, und haust den ganzen Müll raus. Und das ist die Realität. Die Mutter steht für die Sünde. Sie ist schon gestorben. Jesus hat die Sünde in uns schon besiegt. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Wir sind frei von der Macht der Sünde, frei von der Herrschaft der Sünde. Das ist eine Realität. Aber der ganze Müll, die ganzen Gewohnheiten, die ganzen Wünsche, die ganzen Pläne, die ganze Denkweise, der ganze Müll der Welt ist noch in deinem Lebenshaus drinnen. Und deine Aufgabe ist es jetzt, diesen ganzen Müll wegzuschmeißen. Hau das weg, hau das raus aus deinem Leben und werde frei von dem Müll dieser Welt, damit Jesus in jede Ritze unter dem Bett, in dem Schrank, in jeder Ritze deines Lebens reinkommen kann. Aber das macht er nur, und das kann er nur, wenn du das vorher raushaust. Alles raus. Das ist alles Müll. Wir leben in der Welt, aber sind nicht von der Welt. Petrus sagt, wir sind Teilhaber der göttlichen Natur geworden und sind dadurch dem Verderben der Begierden dieser Welt entflohen. Ich habe von Natur aus graue Haare. Und wenn ich mir jetzt die Haare schwarz färben würde, wie könnte ich dann meine natürliche Farbe wiederbekommen? Bitte? Nicht mehr färben. Warum färben wir immer noch unsere Haare? Warum leben wir immer noch wie diese Welt? Warum lassen wir es nicht? Zeigen wir doch unsere neue Natur. Wir denken immer, wir müssen irgendwelche Werke vollbringen. Nein, wir müssen nur aufhören, unser geistliches Leben in einem Lebensstil zu leben, wie wir früher gelebt haben. Wenn wir das aufhören, wird ganz automatisch das Leben Gottes aus uns herauswachsen. Quellen des ewigen Lebens werden aus uns herauskommen. Wollen wir das nicht erleben? Wollen wir nicht ihn erleben? Oder wollen wir immer wieder unser altes Zeug? Nein. Hör auf zu färben. Hör auf, deine Gedanken zu färben. Hör auf, dich den Dingen auszusetzen dieser Welt. Den Filmen, den Spielen, den Social Media, der Pornografie, diesen ganzen ekligen Sachen. Lass es. Hör auf. Und der Heilige Geist und die neue Natur wird aus dir herauswachsen. Amen.